Der RT Deutsch Podcast, das Interview.
Als sich am 1. September der Beginn des Zweiten Weltkrieges zum 80. Mal jährte, wurde die Geschichte vielerorts erneut Revue passiert. Alle sind sich einig, dass an dem Tag Hitler-Deutschland die Polnische Republik angegriffen hat. Was 17 Tage danach mit dem Einmarsch der Roten Armee geschah, da spalten sich bereits die Geister. Laut offizieller polnischer Position handelte es sich um einen Angriffskrieg auf zwei Fronten, im Osten geführt durch die damalige Sowjetunion und im Westen von Nazi-Deutschland. Wie bewertet man in Russland die Rolle Polens beim Beginn des Zweiten Weltkrieges? Wir sprachen mit dem russischen Politikwissenschaftler Alexej Fenjenka, der vier verschiedene Positionen des Geschichtsverständnisses dazu erörtert.
Erstens ist das sozusagen unsere offizielle Haltung, wonach Polen eine doppelseitige Programmlinie durchgesetzt hat. Polen arbeitete lange mit Deutschland zusammen, und zwar seit der Unterzeichnung der entsprechenden Dokumente im Januar 1934. Eines davon war übrigens ein deutsch-polnischer Nichtangriffspakt. Polen beteiligte sich an der Aufteilung der Tschechoslowakei im Herbst 1938. Danach kam es zu einem territorialen Streit mit Deutschland. Da aber Polen auf eine Hilfe der Sowjetunion verzichtet hatte und da auch keine trilateralen Abkommen zwischen der UdSSR, Frankreich und Großbritannien unterzeichnet worden waren, fiel Polen ohne Beistand der Sowjetunion der deutschen Aggression zum Opfer. Großbritannien und Frankreich erwiesen dabei Polen bekanntlich keine reale Hilfe, indem sie Deutschland rein formell den Krieg erklärten.
Die zweite Auffassung wird laut Forschern wie Fenjenka als ein radikal-liberaler Ansatz angesehen, der gleichzeitig der populärsten Sicht im Westen ähnelt.
Ihre Anhänger behaupten, dass Polen einer gemeinsamen Aggression der UdSSR und Deutschlands zum Opfer gefallen ist. Als Beweis wird die Tatsache angeführt, dass die Rote Armee am 17. September 1939 in Polen einmarschierte, als die Gefechte noch andauerten. Dieser Gesichtspunkt erfreute sich Anfang der 90er Jahre einer großen Popularität, ist heute aber weniger populär.
Die sogenannte Schule des politischen Realismus hingegen betrachtet die Ereignisse 1939 im Kontext zu der vorausgegangenen Geschichte.
Die dritte Auffassung ist meiner Ansicht nach wohl die interessanteste. Damals haben alle großen Mächte die kleinen Länder in Einflusssphären aufgeteilt. Das war ein üblicher und natürlicher Teil der internationalen Beziehungen. Großbritannien und Frankreich teilten zum Beispiel Ende des 19. Jahrhunderts Siam in Einflusssphären auf. Indochina wurde in Einflusssphären aufgeteilt. Auch China wurde Anfang des 20. Jahrhunderts in Einflusssphären aufgeteilt, sogar früher, als Ergebnis der Opiumkriege. Warum hätte man nicht Polen aufteilen können? Und selbst wenn? Wenn man China und Siam aufteilen kann, wodurch unterscheidet sich da die Aufteilung Polens? Das war eine Üblichkeit, das taten alle.
Tatsächlich gäbe es sogar noch mehr Beispiele territorialer Aufteilung in der Geschichte, wie die Kolonisation Afrikas durch europäische Staaten bis ins 20. Jahrhundert hinein zeigt. Die vierte historische Auslegung beschäftigt sich mit den fehlenden diplomatischen Verpflichtungen der Sowjetunion gegenüber Polen.
Letztendlich sagen die Anhänger der vierten Auffassung, dass Polen der Nazi-Aggression zum Opfer gefallen ist. Die UdSSR hatte jedoch keine realen Verpflichtungen seinem Nachbarn gegenüber. Es gab keine Dokumente, die die UdSSR verpflichtet hätten, Polen zu helfen. Deswegen nahm die Rote Armee im September 1939 jene Territorien Polens ein, die sich übrigens östlich der Kursonlinie befanden, nachdem die polnische Regierung nach Rumänien geflohen war. So sieht die Meinungspalette in Russland aus.
Um den 1. September 1939 besser zu verstehen, ist das Vorjahr von großer Bedeutung. Das Jahr, in dem die Zerschlagung der Tschechoslowakei durch alle seine angrenzenden Nachbarn, darunter auch Polen, begann.
Wissen Sie, die Rolle Polens war größer. Es geht darum, dass die geschwächte und erniedrigte Tschechoslowakei trotz der Unterzeichnung des Münchner Abkommens, trotz des Abtritts der Sudetengebiete an Deutschland nach wie vor als souveräner Staat existierte, wenn auch in etwas anderen Grenzen als bis zum 1. September 1938. Der polnische Vorstoß im Oktober 1938 war insofern wichtig, dass somit die kritische Masse erreicht war. Nach der Sudetenkrise vereinnahmte Polen das benachbarte Teschner Land. Der nächste Schritt war der Wiener Schiedsspruch, sprich die territorialen Ansprüche Ungarns. Darauf folgte die Loslösung der Slowakei von der Tschechoslowakei. Das heißt, der Zerfall der Tschechoslowakei war seitdem unumkehrbar.
Die gemeinsame Zerschlagung der Tschechoslowakei 1938 bis 1939 weist auf eine zumindest zeitweilige deutsch-polnische Zusammenarbeit hin.
Das war ein sehr wichtiges Problem, denn das positive Verhältnis zu Polen hat es eigentlich dem Dritten Reich ermöglicht, den für Deutschland gefährlichen sogenannten Ostpakt zum Scheitern zu bringen. Zur Erinnerung, das war ein Projekt, das schon Ende 1933 vom französischen Außenminister Louis Batou vorgeschlagen wurde. Es sah vor, ein System der kollektiven Sicherheit in Europa aufzubauen. Louis Batou schlug konkret vor, die Verträge von Locarno aus dem Jahr 1925 mit ähnlichen Verträgen bezüglich Osteuropas zu ergänzen. Demnach hätte Deutschland die Unveränderlichkeit seiner Grenzen zu Polen, zur Tschechoslowakei und zu Litauen garantieren sollen, während Frankreich und die UdSSR als Garanten dieser Verträge hätten fungieren sollen. Genau wie Großbritannien und Italien als Garanten der Verträge von Locarno in Westeuropa fungierten. Als Polen im Januar 1934 ein Vertragspaket über die Partnerschaft mit Deutschland schnürte, verzichtete es auf die Beteiligung an dem Ostpakt. Somit unterminierte es faktisch dieses damals ernsthafteste Konzept der kollektiven Sicherheit in Europa.
Im Hinblick auf das dichte Netz von unterschriebenen, aber auch abgelehnten Partnerschaften und Sicherheitsbündnissen soll die polnische Führung eine weitere Zusammenarbeit mit dem Dritten Reich abgewogen haben, bevor sie sich schlussendlich dagegen entschied.
Wissen Sie, ja, in der polnischen Führung wurde im Winter und Frühling 1939 die Idee erörtert, sich Deutschland als Juniorpartner anzuschließen. Apropos deutete der deutsche Außenminister Joachim von Ribbentrop der polnischen Führung aktiv an, dass Deutschland zum Beispiel im Austausch gegen territoriale Zugeständnisse Polen bei seinen Ansprüchen gegenüber der UdSSR unterstützen könnte. Aber während einer Reihe von geschlossenen Beratungen der damaligen polnischen Führung wurde beschlossen, dass eine solche Lösung Polen völlig abhängig von Deutschland machen würde. Deswegen war sie auch nicht annehmbar.
Die polnische Geschichtsschreibung hebt die historiografische Unmissverständlichkeit des Hitler-Stalin-Paktes hervor und beruft sich auf die ideelle Unterstützung des Westens. Wie wird aber dieser Vertrag, der die vierte Teilung Polens 1939 ermöglichte, in Russland selbst aufgenommen?
Wissen Sie, das Interesse an der Forschung des Hitler-Stalin-Paktes hat nun schon nachgelassen. Sein Höhepunkt fiel nämlich auf die zweite Hälfte der 80er Jahre, als das für die sowjetische Gesellschaft zum Teil ein Schock war. Es folgte dann die Veröffentlichung des geheimen Zusatzprotokolls im Jahr 1992 und 1993 und danach ließ das Interesse ehrlich gesagt etwas nach. Anfang der 2000er Jahre begann die zweite Etappe, als kritische Publikationen und Zweifel an der Echtheit des geheimen Zusatzprotokolls zum Hitler-Stalin-Pakt erschienen. Dann rückten sie allmählich wieder in den Hintergrund. Ich würde nun sagen, im Großen und Ganzen herrscht heute eine neutrale Haltung vor.
Der Zweite Weltkrieg bleibt ein heftig umkämpftes Erinnerungsgebilde. Das Wichtigste ist, dass es nicht in Vergessenheit gerät und die Nachkommen aller Beteiligten keinen weiteren Krieg in Aussicht stellen.
Das war der RT Deutsch Podcast.